Viele Menschen leiden heute am Alleinsein. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Denn manche Angebote gemacht, um über das Alleinsein hinwegzukommen. Man sucht sich andere Leute, einen zweiten vielleicht. Manche Leute sind sogar in der Ehe allein. Aber auch Christen sind allein. Leute, die wirklich diesen ersten Schritt vollzogen haben, dass sie ihr Leben persönlich Jesus Christus anvertraut haben. Manchmal machen sie dann gleich den dritten Schritt nach dem ersten Schritt. Sagen, jetzt bin ich Christ geworden. Jetzt möchte Gott durch mich wirken. Prima, er hat mir Gaben und Fähigkeiten gegeben. Und sie stürzen sich in die Arbeit. Ist gut. Gut, wenn man Gott vertraut, dass er durch einen wirken will. Aber so vieles geht schief, weil der zweite Schritt fehlt. Der Schritt in eine verbindliche Gemeinde hinein. Wir können nicht als Einzelne, die eine Verbindung zu Gott haben, ja, ein neues Leben aus ihm haben, als Einzelne leben. Wir stolpern, wenn wir nach dem Schritt 1 gleich den Schritt 3 machen. Hinein in die Welt, in all die Aufträge, die Gott uns gibt. Das dürfen wir zusammentun mit anderen. Und wir dürfen mit anderen zusammen lernen. Das ist der Schritt 2, hinein in die Gemeinde Gottes. In die Gemeinde Jesu Christi. Hören wir, wie das so in der ersten Gemeinde aussah. Und das ist nicht ein Ideal, das vor uns gestellt wird, sondern es ist die Wirklichkeit, in der christliche Gemeinde leben darf, in der wir heute leben dürfen. Petrus predigte und ermahnte und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und wurden hinzugetan an dem Tage bei 3000 Seelen. Sie blieben aber beständig in der Apostellehre, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber alle Seelen Furcht an und geschahen auch viel Wunder und Zeichen durch die Apostel. Aber alle, die gläubig waren geworden, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Auch verkauften sie Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem einer in Not war. Und sie waren täglich und stets beieinander, einmütig im Tempel und brachen das Brot hin und her in den Häusern, nahmen die Speise mit Freuden und lauterem Herzen, lobten Gott und hatten Gnade bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat hinzu täglich, die gerettet wurden zu der Gemeinde. Der Herr tat hinzu. Hier kriegen wir gleich eine Antwort auf die erste Frage. Wer gehört denn zur Gemeinde? Es ist gar nicht so sonnenklar, wie das zunächst klingt. Gehören Sie zur Gemeinde? Könnte man zurückfragen, könnten Sie mich fragen, was meinen Sie denn eigentlich? Natürlich bin ich evangelisch. Oder katholisch, oder ich weiß nicht, was Sie jetzt sind. Ich gehöre zur evangelischen Kirche. Das ist aber nicht gemeint hier, nicht? Das waren alles Leute, die zu dem Volk der Juden dazugehörten. Zur Gemeinde zu gehören, setzt etwas anderes voraus, als evangelisch zu sein, von klein auf das sagen zu können. Als wir vor einigen Jahren einmal einen Besuch gemacht haben in London, haben wir dort eine Gemeinde in der Innenstadt besucht und sie erzählten uns, dass sie eine doppelte Gemeindemitgliedschaft haben. Wir haben erst gestutzt, dann haben sie uns das erklärt. Und sie erzählten, Zu uns kommen ja Leute aus aller Herren Länder. Die meisten bei uns sind anglikanisch, die Staatskirche in England. Die gehören alle zu unserer Kirchengemeinde. Aber dann gibt es noch eine andere Kirchenmitgliedschaft, Gemeindemitgliedschaft. Und dazu gehören alle die, die wirklich Jesus Christus als ihren Herrn in ihr Leben aufgenommen haben und mit ihm leben. Die gehören nämlich zu dem Leib Jesu Christi, oder das andere Bild, das ich vorhin aus dem Epheserbrief vorlas, sie gehören zu dem Bau Jesu Christi, sind als lebendige Bausteine eingebaut worden. Oder sie gehören zum Leib Jesu Christi, sie sind lebendige Glieder am Leib Jesu. Wer gehört zur Gemeinde Jesu Christi? Der, der sich hat erretten lassen aus dem verkehrten Geschlecht. Der, der sich von dem breiten Weg, wo viele Menschen laufen, mitten ins Verderben hinein, weil sie sich auf ihre eigene Gerechtigkeit berufen, von diesem Weg hat wegrufen lassen, zu Jesus selbst, dass Jesus für sie einstehen kann und er ihnen seine Gerechtigkeit schenkt. Er, der sich hat erretten lassen aus dem verkehrten Geschlecht, er gehört zur Gemeinde Jesu Christi. Er wurde hinzugetan zur Gemeinde. Das tut Gott da, wo wir das Wort annehmen. Hier heißt es, die, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen und wurden hinzugetan an dem Tag bei 3000 Seelen. Wurden hinzugetan. Und sie haben einen klaren Entschluss gefasst. Wir wollen nicht mehr weiterlaufen auf dem Weg unserer Gerechtigkeit, sondern wollen zugeben, dass wir vor Gott ungerecht sind. Und wollen die Gerechtigkeit Jesu Christi uns persönlich schenken lassen. Und zum Zeichen dessen haben sie sich taufen lassen. Haben das sichtbar gemacht in der Taufe. Haben sich untertauchen lassen und das alte Leben beerdigen lassen. Und sind herausgekommen aus dem Wasser als Menschen, die jetzt mit Jesus Christus leben. Am letzten Sonntag hörten wir von dem Sterben und Auferstehen mit Jesus Christus. Die gehören zur Gemeinde. Frage sich ein jeder von uns, gehöre ich zur Gemeinde Jesu Christi? Wenn nicht, darfst du heute zur Gemeinde Jesu Christi dazukommen, indem du persönlich zu Jesus kommst. Sprich anschließend vielleicht mit einem anderen und frage ihn, wie kann ich es tun? Und tu es mit ihm zusammen. Es ist keine großartige Entwicklung, sondern dass du dich selbst Jesus öffnest und gerettet bist. Dann wird hier von der Gemeinde einiges erzählt. Ja, die vier Grundmerkmale, die vier Grundsäulen der Gemeinde Jesu Christi werden genannt, die nicht nur damals die Grundsäulen waren, sondern auch heute die Grundsäulen der Gemeinde Jesu Christi sind. Das erste, was genannt ist, sie blieben beständig in der Apostellehre. Immer da, wo Menschen wirklich zu Jesus Christus persönlich kommen, nicht nur evangelisch sind, sondern zu Jesus Christus kommen, da fängt sofort die Bibel an, eine Rolle zu spielen. Sie möchten mehr erfahren, sie möchten mehr wissen. Deshalb halten sie sich zum Jugendkreis. Deshalb halten sie sich zum Bibelkreis. Deshalb lesen sie ihre Bibel täglich zu Hause. Weil sie wissen, dies ist der Kontakt, ist die Möglichkeit, Gott kennenzulernen. Und sie möchten erfahren, wer Jesus wirklich ist, möchten frei werden von ihren Vorurteilen Gott gegenüber, möchten von ihm lernen. Nicht von Pfarrern unbedingt, sondern von den Aposteln, die mit Jesus gelebt haben, die gehört haben, was er gesagt hat. Und deshalb ist alles, was zu lehren ist, allein zu lehren aufgrund des Wortes Gottes, das er uns gegeben hat. Deshalb spielt die Bibel so eine große Rolle. Aufgrund des Wortes Gottes. Und daran ist alles zu prüfen. Da reicht es auf einmal nicht mehr, dass man noch von der Urgroßmutter irgendwo eine Bibel stehen hat. Und da kaufen sich auf einmal junge Leute eine Bibel. Und dann einen Bibelleseplan. Und lesen darin. Und wie ich eben sagte, nicht nur alleine, sondern zusammen. Das ist das Zeichen lebendig gewordener Leute. Ich frage mich, wie das in unserer Gemeinde so ist. Wo diese Zeichen sieht man und kann froh sein darüber. Aber gibt es nicht da auch das, dass Menschen nur so mal naschen beim Wort Gottes? Jemand hat mal gesagt, das Lesen und Studieren der Bibel ist wie die tägliche Nahrung. Sie machen das wahrscheinlich genauso wie ich. Dreimal am Tag gibt es was zu essen. Sonst würden wir bald so zusammenfallen, wenn Sie nicht gerade Fastenmonat eingelegt haben. Aber es gibt Leute, die naschen, sagen, sonntags eine Praline. Montags lebe ich von einem Bonbon. Und dienstags lutsche ich vielleicht ein Eis. Ja, gibt's das? Das gibt's eigentlich nicht, nicht? Wäre Quatsch. So könnten wir nichts arbeiten. So könnte man sich gerade noch im Bett aufhalten, ja. So könnte man nicht über die Runden kommen. Aber geistlich tun es wahrscheinlich doch Leute. Die Losungen sind prima und sind von großem Segen schon gewesen für viele Menschen. Aber wer von den Losungen lebt, der lebt von einer Praline. Wir brauchen mehr als Pralinen. Wir brauchen auch mehr als den Kalenderzettel und der schönen Geschichte, die da hinten drauf steht. Die ist sicher gut und ermutigt und ermuntert. Aber wir brauchen wirklich ein Stück aus der Bibel, dass wir persönlich darüber nachdenken, dass wir gemeinsam darüber nachdenken, dass wir uns austauschen darüber. Sonst soll sich keiner wundern, dass er geistlich an Unterernährung leidet. Sonst soll sich keiner wundern, dass es geistlich mit ihm nicht vorangeht. Dass ihm Gott zu fern ist und dass ihm die Verheißungen Gottes nicht gegenwärtig sind. Dass er in seinem Glauben so schlaff ist und so matt. Er isst nicht genug. Er nimmt sich nicht die Zeit, wirklich die gute Vollkornkost der Bibel zu essen und miteinander zu kauen. Was der eine nicht so richtig klein kriegt, das kriegt dann der andere vielleicht klein, indem er sich austauscht untereinander und sagt, wie hast du das denn verstanden? Deshalb gibt es Bibelkreise in einer Gemeinde. Deshalb ist gut, wenn zwei, drei sich zusammentun und vielleicht vereinbaren, wir lesen jetzt diesen Brief des Neuen Testaments miteinander, was weiß ich, den Philipperbrief, und sich dann darüber austauschen. Vielleicht liest es jeder zu Hause für sich und sie kommen dann mal zusammen und tauschen sich darüber aus. Gott hat uns die Gemeinschaft gegeben, dass wir das wirklich nutzen. Arm ist der dran, der sich zurückzieht, ja nur nascht und nicht mit anderen kaut dieses Vollkornbrot. Das Zweite, was hier genannt ist, man könnte über jedes, müsste man mehr als eine Predigt halten. Das Zweite, was hier genannt ist, ist die Gemeinschaft. Sie blieben täglich zusammen, sie kamen täglich zusammen. Und das war für sie gar nicht einfach, denn viele von denen waren Sklaven. Die mussten ständig ihrem Herrn zur Verfügung stehen. Hatten es wahrscheinlich viel, viel schwieriger, zusammenzukommen als wir. Aber sie merkten, das ist wichtig. Ich bin nicht als Einzelner ein Kind Gottes, sondern ich gehöre in die Familie Gottes. Und so kamen sie zusammen und tauschten sich aus, berichteten von ihren Freuden, berichteten, was sie mit Jesus erlebten, dass er wirklich lebt und dass sie das in ihrem Leben gemerkt hatten, ermutigten dadurch andere, ihm zu vertrauen, berichteten auch von ihren Niederlagen. Und andere konnten sie ermutigen und konnten ihnen den vernünftigen Weg zeigen, mit Niederlagen fertig zu werden, nicht einfach liegen zu bleiben, sondern die Vergebung Jesu in Anspruch zu nehmen und weiterzugehen in der Kraft Gottes. Teilten so ihre Freuden mit, teilten so ihre Sorgen mit. Und so war es möglich, dass einer des anderen Last tragen konnte. Wie ist das bei uns? Sind wir bereit zu verbindlicher Gemeinschaft untereinander? Oder leben wir so für uns dahin? Dann sollen wir uns nicht wundern über manches Verkrüppelte in unserem Leben, für manches, was schiefläuft in unserem Leben, weil wir uns nicht korrigieren lassen von denen, die mit uns zusammen in die Gemeinde gestellt sind. Und das sind solche Leute, die wir uns wahrscheinlich nicht ausgesucht hätten. In der vergangenen Woche hat jemand gesagt, ihm hätte jemand gesagt, wenn du nicht Christ wärst, ich hätte mich dich nicht ausgesucht. Glaube ich ganz gewiss. Also gerade gut, dass Gott so verschiedene Leute füreinander aussucht, damit wir nicht in unserem vorgefassten Bahnen so drin bleiben, sondern er seine ganze Vielfalt uns zugutekommen lässt. Gemeinschaft miteinander, Seelsorge aneinander, sich öffnen, man die Masken fallen lässt und einander vertrauen kann. Danach sehnt sich ein jeder von uns, behaupte ich. Und das gönnt uns Gott, das gönnt uns Gott. Es fängt an mit einem anderen, das fängt an mit einem zweiten, den, auf den man zugeht, dem man sich öffnet. Nicht gleich mit allen wahrscheinlich. Und ich bin so froh, dass man das sieht, dass es in dieser Gemeinde angefangen hat. Aber lasst uns da weitermachen, lasst uns da vorangehen, lasst uns auf andere zugehen und ihnen auch unsere Freundschaft zeigen einfach. Das ging ja dann auch ganz handgreiflich zu, dass sie merkten, da ist jemand in Not und dann rede ich nicht groß, sondern dann verkaufe ich meinen Acker, damit der auch leben kann. Hier geht es nicht um Besitzlosigkeit, dass alle nichts mehr hätten. Nee, das ist töricht. Aber sie haben ihren Besitz eingesetzt für den anderen und haben dadurch bewiesen, dass sie nicht Sklaven ihres Besitzes sind, sondern frei sind, in Not zu helfen. Sie haben bewiesen, dass sie nicht Sklaven ihres etwas gelten wollen sind, sondern dass sie frei sind, sich zu öffnen dem anderen. Ist das bei uns so? Gott gönnt uns das. Lass uns nicht Angst haben voreinander, sondern uns öffnen und Gott bitten, dass wir solche Leute sind, die andere nicht Angst machen, sondern die vertrauenswürdig sind. Das Dritte, was sie taten, sie feierten das Abendmahl miteinander, ganz häufig. Im Tempel, aber dann auch in ihren Privathäusern. Wieder etwas, sie öffneten ihre Häuser. Was ganz Wichtiges, was auch in dieser Gemeinde angefangen hat, dass Häuser sich öffnen und andere eingeladen werden. Dass man nicht nur so amtlich, so kirchlich, so offiziell zusammenkommt, sondern wirklich persönlich den anderen auf seine Bude einlädt. Sie feierten das Abendmahl und verkündigten damit den Tod des Herrn, verkündigten damit, dass sie ihre Gerechtigkeit einzig und allein in Jesus Christus haben, nicht in sich selbst, nicht in ihrem Gemeinschaftsleben, nicht in ihrem Verein, sondern in Jesus Christus. Ihn immer wieder in die Mitte gestellt und sich daran gefreut. Wir brauchen das Abendmahl häufig. Sind wir dann dabei? Genießen wir das? Wir feiern das Abendmahl einmal im Monat, samstagsabends, im Anschluss eine Gebetsgemeinschaft. Sind wir dabei? Genießen wir dies? Und da sind wir auch schon beim vierten, bei dem Gebet. Sie beteten nicht nur allein, sondern nutzten das, gemeinsam zu beten. Mitzutragen die Anliegen, die die anderen haben. Das ist eine ganz besondere Verheißung auf dem Gebet, der zwei oder drei zusammen. Und das haben sie genutzt, ganz selbstverständlich. Sie haben nicht Angst gehabt, oh, da könnte sich der eine ja in den Vordergrund spielen. Es gibt Missbrauch des gemeinsamen Gebets, ja. Aber deshalb ist doch nicht das ganze gemeinsame Gebet nichts. Sondern der Teufel möchte gerade das missbrauchen, was gut ist und wichtig ist, und uns davon abhalten. Sie lobten Gott miteinander über seine Heiligkeit, über seine Größe, über seine Liebe. Sie dankten für das, was er tat an ihnen, ganz konkret. Und sie beteten für andere, baten für andere, setzten sich ein für andere. Die Menschen in Obertshausen brauchen so viel Gebet. Sind wir bereit, diesen Dienst zu tun? Sind wir bereit, Gott zu danken für seine Langmut und Geduld über uns? Ihm die Ehre zu geben? Das ist doch wohl das Wichtigste, was wir tun können. Das Wichtigste, was wir tun können. Das Durchgreifendste, was wir tun können. Deshalb treffen wir uns montags um 19 Uhr. Ein offizieller Termin. Deshalb treffen sich Zweier-, Dreiergruppen, kleine Gruppen über die Woche hin zum Gebet, zum Austausch. Weil Gott uns hier etwas ganz Großartiges gibt. Und es gibt wohl keine tiefere Gemeinschaft als die, wo Menschen miteinander beten. Nutzen wir das? Planen wir Zeit dafür ein? Die kommt nicht von alleine. Die muss eingeplant werden. Christen, zieht es zueinander. In allen diesen vier Punkten. Zu lernen, was Gott uns sagt. Gemeinschaft zu haben, Austausch. Das Abendmahl miteinander zu feiern, miteinander zu beten. So lebt Gemeinde. Und fragen wir noch zum Schluss, welche Wirkungen gehen denn von der Gemeinde aus? Eine Gemeinde, die so lebt, die gebraucht Gott, dass Wirkungen von ihr ausgehen. Die eine Wirkung war Furcht. Menschen merkten, hier ist nicht ein Verein, ein neuer religiöser Verein zusammen, sondern hier handelt Gott mit Menschen. Hier ist Gott gegenwärtig. Und deshalb fürchteten sie sich, sich so einfach so dazu zu halten. Sie merkten, hier muss ich mich entscheiden, entweder für Gott oder gegen Gott. Hier bin ich herausgefordert, ganz dazu zu gehören, mich auch erretten zu lassen oder gar nicht. Und deshalb gehen immer einige auch weg von der Gemeinde, wo die Gemeinde wirklich mit Jesus Christus lebt. Aber andere kommen dazu. Die Gleichgültigkeit kann man nicht durchhalten in solch einer Gemeinde. Und Gott tut Wunder durch diese Gemeinde. Das größte Wunder, dass er viele herzutut, viele hinzutut zu der Gemeinde und die sich retten lassen. Das ist das größte Wunder. Wenn Menschen merken, ich brauche diesen Jesus. Die haben etwas, was ich nicht habe. Die haben eine enge Verbindung zu Jesus, die ich nicht kenne. Ich möchte sie auch kennenlernen. Ich möchte auch aus dieser Einsamkeit heraus in die Gemeinschaft mit Jesus und die Gemeinschaft untereinander. Dass wir doch das, was Gott uns gegeben hat in der Gemeinschaft, nutzen, nicht verachten, sondern nutzen und uns fragen, welches kann für mich der nächste Schritt sein, verbindlicher mit einem anderen zusammenzuleben, damit Gott weiterkommen kann mit mir und mit der Gemeinde und mit denen, die er hinzutun will. Amen.